HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
Ich freue mich, dass ein Kompromiss gefunden wurde und dass wir endlich eine stabile Regierung bekommen.
Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben.
Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen in allen Politikfeldern.
Also wenn unsere Themen jetzt in den Koalitionsverhandlungen tatsächlich nicht griffig herauskommen, dann haben wir auch keinen Grund, in eine Koalition zu gehen.
Also für unsere Demokratie wäre es gut, wenn wir jetzt tatsächlich 4 Monate nach der Bundestagswahl eine Bundesregierung auch fänden.
Ich habe jetzt noch keine so richtig großen Kröten für uns mitbekommen.
Wir empfehlen damit also auch Koalitionsverhandlungen zum Zwecke der Bildung einer stabilen Regierung aufzunehmen.
Sondieren muss ja wirklich eine wunderbare Tätigkeit sein. So wunderbar, dass die beteiligten Politiker von CDU, CSU und SPD gar nicht mehr damit aufhören wollten. Bis in die frühen Morgenstunden dauerte der Spaß zum Leidwesen der wartenden Weltpresse, die sich die ganze Nacht vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin um die Ohren geschlagen hatte. Herausgekommen ist ein 28 Seiten starkes Papier. Das soll also nun die Grundlage werden für die kommenden politischen Jahre in Deutschland. Deshalb wollen wir es heute mal genau analysieren. Unter dem Titel Alles wird gut, GroKo die Vierte. Also diesen Zweckoptimismus wollen wir uns nicht nehmen lassen bis zum Beweis des Gegenteils. Denn eines ist klar, die Voraussetzungen für die neue Bundesregierung sind blendend. Die Wirtschaft brummt, die Vollbeschäftigung kommt, die Flüchtlinge bleiben weg, es gibt Milliarden zu verteilen. Was will man mehr? Die vierte große Koalition in Deutschland wird die reichste aller Zeiten sein. Christoph Schelt fasst den Tag in Berlin zusammen.
Die Augenringe waren tief, als die drei Parteichefs am Morgen vor die Mikrofone im Willy-Brandt-Haus traten. Eigentlich war es auch schon fast Mittag. Bis um 10:50 zog sich der Beginn der Abschlusspressekonferenz von Angela Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer. Aber dann verkündet die CDU-Vorsitzende Merkel zufrieden:
Ich glaube, hier ist es ein Papier des Gebens und des Nehmens, wie es sein muss, das dann für unsere Gesellschaft einen breiten Bogen aufspannt.
Und bei diesem Geben und Nehmen kriegt jeder was ab vom GroKo-Kuchen. Keine höheren Steuern, auch nicht für Besserverdienende und keine neuen Schulden. Das war der CDU wichtig. Die SPD kann zwar keine Revolution im Gesundheitswesen präsentieren, also keine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Aber wenigstens zahlen künftig wieder die Arbeitgeber genauso viel in die Krankenkasse ein wie die Arbeitnehmer. Und das freut SPD-Chef Martin Schulz.
Wer den Zusammenhalt stärkt, dadurch, dass er das Land erneuert, hat die Chance, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben.
Zu diesen aus SPD-Sicht hervorragenden Ergebnissen zählen auch viele kleine Erfolge in der Sozialpolitik. Mehr Kindergeld, vorerst stabiles Rentenniveau, eine Grundrente für die, die lange eingezahlt haben. Eine große Trophäe, um die SPD-Basis zu begeistern, fehlt aber Martin Schulz. Zufrieden ist CSU-Chef Horst Seehofer, vor allem über die Vereinbarungen im Bereich Migration. Bürgerkriegsflüchtlinge dürfen auch in Zukunft ihre Familie grundsätzlich nicht nach Deutschland holen. Eine Ausnahme gibt es nur für 1.000 Fälle im Monat aus humanitären Gründen. Und grundsätzlich soll bei der Zuwanderung ein Korridor von 180 bis 220.000 Menschen pro Jahr gelten, also eine Art Obergrenze light.
Ich habe letzten Sonntag dieses Willy-Brandt-Haus betreten mit dem Satz: Bin zuversichtlich. 6 Tage später bin ich sehr glücklich, dass sich diese Zuversicht bestätigt hat.
Insgesamt im Abschlusspapier viele, viele Details. Ein großes Projekt aber fehlt. Zufriedenheit darüber trotzdem bei allen, die mitverhandelt haben. Vielleicht auch einfach nur Erleichterung, dass es nun vorbei ist. Jenseits derer, die mit am Verhandlungstisch saßen, ist die Kritik aber heftig. Naturgemäß vor allem bei der Opposition. Claudia Roth von den Grünen nennt die Beschlüsse zur Flüchtlingspolitik unmenschlich. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch findet das Programm der GroKo unambitioniert, sieht keinen Aufbruch.
Hier haben sich die Wahlverlierer der Wahl im September gefunden. Sie haben sich wiedergefunden. Und man muss ganz klar sagen, dass dieses Papier weit hinter den Herausforderungen der Gesellschaft zurückbleibt.
Christian Lindner hatte ja auch mal viele Ideen für Deutschlands Zukunft. Doch der FDP-Chef brach die Jamaika-Verhandlungen kurz vor Ende ab. Heute gibt er sich enttäuscht über Schwarz-Rot.
Besser als befürchtet, weniger zerrissen als Jamaika es gewesen wäre, aber nicht das Erneuerungsprojekt für unser Land. Und an dem arbeiten wir jetzt an anderer Stelle weiter.
Einer der größten GroKo-Kritiker kommt freilich aus den Reihen der SPD selbst. Für Juso-Chef Kevin Kühnert sind die Ergebnisse der Nacht nicht ausreichend, um einer Neuauflage der Koalition zuzustimmen.
Wir wollten hochgehen beim Spitzensteuersatz. Das ist jetzt nicht mit drin. Und genauso hat die SPD sich gegen eine Obergrenze beispielsweise ausgesprochen. Da steht ja zwar gönnerhaft drin, wir tasten das Grundrecht auf Asyl nicht an, aber zwei Absätze weiter steht, wir wollen auf 180.000 bis 220.000 Menschen im Jahr begrenzen. Das passt nicht zusammen. Und das sind genau die billigen Kompromisse, die wir aus den letzten großen Koalitionen kennen und mit denen jetzt mal Schluss sein muss.
Kühnert plant jetzt sogar eine Anti-GroKo-Tournee durch unsichere Landesverbände. Für SPD-Parteichef Martin Schulz könnte das richtig gefährlich werden, denn er versucht bei seiner Tournee für die GroKo zu werben, damit es die notwendige Mehrheit gibt beim SPD-Parteitag. Nächste Woche Sonntag.
Da wird er also noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, vor allem bei den eigenen Parteifreunden. Werfen wir jetzt mal also einen Blick in dieses Papier, gemeinsam mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller. Also mir fällt sehr auf, am Anfang des Papiers ist ja ein ganz ausführliches Europakapitel. Ist das einfach nur, weil das schon immer das Lieblingsthema von Herrn Schulz war? Oder steckt da wirklich das Potenzial drin, Europa zu stärken?
Also das steht da definitiv nicht nur, weil es ein Lieblingsthema von Martin Schulz ist, sondern weil es wirklich ein ganz wichtiges politisches Thema ist, bei dem sich seit der Wahl nichts getan hat in Deutschland. Die EU wartet immer noch darauf, dass die Bundesregierung Stellung bezieht zu den Reformplänen für die EU vom französischen Präsidenten Macron, zu den Reformplänen der EU-Kommission. Da herrscht einfach bleiernes Schweigen. Und vor allem der SPD ist es einfach sehr wichtig, dass dieses Sondierungspapier als das klare Signal verstanden wird. Das endet jetzt. Deutschland wird jetzt aktiv. Nun ist noch nicht völlig klar, was heißt das konkret? In welche Richtung wird das gehen? Dieses Europakapitel ist wirklich voll mit schön klingenden, aber relativ schwammigen Formulierungen und Schlagworten. Neuer Aufbruch, Europa der Demokratie, Europa der Chancen. Aber was schon sehr deutlich betont wird, ist die enge Partnerschaft mit Frankreich. Also es heißt, die Erneuerung der EU, die können nur gelingen, wenn Deutschland und Frankreich mit ganzer Kraft gemeinsam dafür arbeiten. Es soll einen neuen Élysée-Vertrag geben. Man will einfach gemeinsame Positionen entwickeln. Wenn man das wirklich schafft, dann glaube ich, hat das schon das Potenzial, Europa zu stärken. Aber genau steht halt nicht drin, wir stellen uns voll hinter Macron und so weiter. Also wohin die Reise genau geht, da muss man noch detaillierter werden. Präsident Macron hat das Ergebnis jedenfalls mal als gute Nachricht bezeichnet, hat sich allerdings auch schon skeptisch zu einzelnen Ideen geäußert, europäischer Währungsfonds und so. Also da hat man schon noch Diskussionsbedarf.
Das Thema Europa war ja lange Zeit beim Volk nicht so sonderlich beliebt. Kann man da jetzt mit punkten?
Ich glaube, dass sich die Parteien, vor allem die SPD, da nicht zu viel von erhoffen wollten. Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, was beim Wähler so wirklich zieht. Dafür ist das für viele Menschen oft auch einfach zu abstrakt, auch wenn Kanzlerin Angela Merkel ja heute versucht hat, das sozusagen runterzuholen ins Leben der Bürger, als sie betont hat, wenn es Europa gut geht, dann geht es auch Deutschland gut. Also deswegen muss das für euch wichtig sein. Aber ich glaube, für das Innenleben der Parteien ist das Thema ganz wichtig, vor allem hier auch wieder für die SPD. Weil auch jenseits von Martin Schulz habe ich heute mit ganz vielen gesprochen, die sagen, endlich tut sich was bei Europa. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Verhandlungserfolg auch für die SPD, den sie für sich reklamiert. Und es ist, glaube ich, auch wirklich politisch einfach wichtig, weil Europa nicht richtig vorankommen wird, wenn Deutschland sich da im Hintergrund hält und nicht die Initiative ergreift.
Gut, wir müssen natürlich dazu sagen, das ist ja noch lange kein Regierungsprogramm, sondern erstmal nur ein Sondierungspapier. Als nächstes kommt der SPD-Sonderparteitag, das ist die nächste Hürde. Und dann erst beginnen ja die eigentlichen Koalitionsverhandlungen. Wobei dieses Sondierungspapier hat schon fast 30 Seiten. Also was gibt es jetzt eigentlich noch zu klären? Machen die dann Copy and Paste und schreiben Koalitionsvertrag drüber?
Ja, also als ich eben Andrea Nahles gefragt habe, was sie da eigentlich noch machen, außer Ministerien verteilen, da hat sie mich sehr böse angeschaut. Also entschuldigen Sie mal, so hat die Antwort angefangen. Okay. Und hat dann gemeint, also allein in dem Bereich, den sie verhandelt hat, nämlich Arbeit und Rente, da seien noch bestimmt 20 Themen, die sie im Kopf hat, zu denen sie gar nicht gekommen ist. Da bei den Sondierungen, einfach weil das noch nicht so in die Tiefe gegangen ist. Und auch andere Sondierer haben mir gesagt, diese 28 Seiten, das ist mitnichten ein Koalitionsvertrag. Das sei eben einfach jetzt eine Grundlage für weitere Debatten. Es müsse jetzt an die Feinjustierung gehen. Die sei halt ganz wichtig. Als Beispiel habe ich da immer wieder gehört, 2013, da war klar, der Mindestlohn kommt. Und dann sind in den Koalitionsverhandlungen noch relativ viele Ausnahmen reingekommen, die der SPD doch sehr Bauchschmerzen gemacht haben. In dem aktuellen Papier steht zum Beispiel drin, wir wollen Fahrverbote vermeiden. Ja, wie genau soll denn das gemacht werden? Muss noch genau geklärt werden. Wie regelt man die Umstellung in der Krankenversicherung, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder gleich viel zahlen? Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, könnte man sich so denken, wird aber nicht so sein. Also Andrea Nahles hat schon gesagt, man muss sich keine Sorgen machen, dass da nichts mehr zu bereden ist. Sie hat auch gemeint, das wird am Ende wahrscheinlich auch wieder eng mit der Zeit. Ihr war es halt ganz wichtig zu betonen, über Personal zu reden, das komme ganz, 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 ganz am Ende. Also viermal ganz. Ich habe nachgezählt. Sie hat gesagt, also darüber wird man wirklich erst am Ende reden. Ich denke, eine Sache, die die noch machen müssen, ist auf jeden Fall an der Atmosphäre arbeiten. Weil die Stimmung ist wirklich mies. Die Verhandlungen waren turbulent, hieß es heute. Es war echt ein Euphemismus. Teilweise war das wohl wirklich ausfallend und richtig unschön.
Und wie verbindlich ist denn das, was Sie da jetzt festgelegt haben, wenn das jetzt alles in die Koalitionsverhandlungen nochmal muss? Können die diese ganzen Fässer wieder aufmachen?
Also ein paar Dinge würde, glaube ich, vor allem in der SPD viele gerne aufschnüren, dass man zum Beispiel keinen höheren Spitzensteuersatz hingekriegt hat, keine Bürgerversicherung. Da ist aber meine Prognose, das werden die SPD-Verhandler nicht nochmal aufmachen. Die wissen, das sind sozusagen No-Go-Areas für die Union. Aber andere Fragen wird man, glaube ich, schon ansprechen. Nur ein Beispiel, ein Punkt, der nicht im Papier steht, aber der SPD ganz wichtig, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung bei Arbeitsverträgen. Da werden sie nochmal ran wollen. Das hatte vermutlich auch Andrea Nahles im Hinterkopf. Ob man da noch was rausholen kann, mal sehen.
Sabine Müller im ARD Hauptstadtstudio, vielen Dank. Also wir hören schon, der Weg zur GroKo 4 ist noch weit und gefährlich, fast wie im Dschungel. Doch die GroKo-Karawane kennt keine Angst, sie zieht unverdrossen weiter, wie im alten guten Dschungelbuch.
Kompanie, ein Lied!
Stets ein Lied beim Marsch parat, das ist wichtig, Kamerad. Schmetter den Choral über Berg und Tal.
Wenn die Frühpatrouille naht,
wenn die Frühpatrouille naht. Hab, zwei, drei, vier, haltet ab, zwei, drei, vier, unterschreiten durch die Flut. Elefanten mit Bravour und sie stampfen stolz durch das Unterholz.
Das ist Militärkultur.
Kompanie!
Na, hoffentlich werden die Elefanten von der GroKo nicht noch ins Stolpern geraten. Denn natürlich lauern auch nach den verabschiedeten Sondierungsgefahren noch viele Gefahren im Koalitionsdschungel. Vor allem natürlich, wenn es ums Geld geht. 46 Milliarden Euro gibt es zu verteilen, mehr als sonst. Aber das geht halt auch schneller, als man so denkt. Isabel Reifenrath rechnet das Ganze mal durch.
Mehr Netto vom Brutto. Das haben uns Union und SPD versprochen. Und ein Versprechen halten sie ein, die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags. 90% aller Solizahler sollen von dieser Steuer befreit werden, durch eine Freigrenze. Nur wer über dieser Freigrenze liegt, wird ihn weiter bezahlen müssen. Immerhin, die Steuerzahler werden so um 10 Milliarden Euro entlastet. Allerdings gehen Experten vom Institut für Wirtschaftsforschung davon aus, dass der Soli-Wegfall bei den meisten Steuerzahlern direkt vom Steuerquotenanstieg wieder aufgefressen wird. Steuerschätzungen zufolge nimmt der Staat in den nächsten Jahren 300 Milliarden Euro mehr ein als bisher. Davon will die GroKo jetzt nur 10 Milliarden Euro zurückgeben. Eigentlich wird der Steuerzahler so gar nicht entlastet, sondern er muss nur etwas langsamer mehr Steuern zahlen. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer beschwert sich darüber, dass es keine wirklichen Steuerentlastungen gibt. Ihrer Meinung nach müssten Unternehmen jetzt steuerlich entlastet werden, damit sie nicht ins Ausland abwandern, wo in vielen Ländern Steuerentlastungen durchgesetzt wurden. Stattdessen will die GroKo die Lohnzusatzkosten anheben. Die SPD wollte kleine und mittlere Einkommen entlasten, dafür einen neuen Spitzensteuersatz einführen. 45% ab einem Einkommen von 60.000 Euro jährlich. Darauf verzichtet sie. Es bleibt bei 42% Spitzensteuersatz. Und es ist bislang auch keine Entlastung für Einkommen zwischen 54.000 Euro und 60.000 Euro geplant. Aber der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll sinken um rund 0,3%. Bei einem mittleren Einkommen spart der Steuerzahler so etwa 1,70 Euro pro Jahr, ein Paket Taschentücher oder fast ein halbes Pfund Butter. Ein wenig Entlastung bekommt der Steuerzahler vielleicht über den Krankenkassenbeitrag. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen ihn sich künftig wieder zu gleichen Teilen teilen. Allerdings bringt diese Neuerung nur Entlastung, solange sich der Krankenkassenbeitrag nicht erhöht. Über 25 Euro mehr Kindergeld können sich Familien freuen. Allerdings nicht zu früh, denn das Kindergeld wird schrittweise erhöht in den nächsten 3 Jahren. Viele Familien zahlen auch gar keinen Solidaritätsbeitrag durch die Kinderfreibeträge. Sie dürfen also keine große Entlastung erwarten. Kinderlose Steuerzahler mit mittleren Einkommen dürfen die Abschaffung des Solis feiern. Sie werden 5,5% der Einkommensteuer sparen. Wer etwa 2.000 Euro brutto im Monat verdient, spart immerhin 10 Euro. Nur behält das Institut für Wirtschaftsforschung recht, werden diese 10 Euro in den nächsten Jahren von der sogenannten kalten Progression aufgefressen. Die Preise werden verhältnismäßig stärker steigen als die Löhne. Da die Einkommensteuersätze nicht gesenkt werden, wird es eine Steuermehrbelastung geben.
Geschenke sehen also ein bisschen anders aus. So viel wird von den 45 Milliarden gar nicht bei uns ankommen. Schauen wir auf ein anderes Thema, auf das wichtigste Thema, über das sehr kräftig gestritten wurde im letzten Jahr. Das war die Zuwanderung. Das Kapitel im Sondierungsvertrag ist also das heikelste. Schauen wir mal rein. Da steht zum Beispiel, unsere künftige Regierung will die Migrationsbewegung steuern und begrenzen, damit sich eine Situation wie im Jahr 2015 nicht wiederholt. Wie kann das gehen? Dabei hilft uns jetzt Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Also, wir finden nicht das Wort Obergrenze in diesem Papier. Dieses böse Wort wird vermieden. Sehr wohl aber die Formulierung, dass die jährliche Zuwanderung die Spanne von 180.000 bis 220.000 nicht überschreiten soll. Wäre das im letzten Jahr so aufgegangen?
Ja, im letzten Jahr wären wir damit gut hingekommen. Wir hatten da eine Zuwanderung von Flüchtlingen in einer Größenordnung von knapp 200.000 Personen. Wenn wir dazu noch die Rückwanderung und freiwilligen Rückzüge einberechnen, liegen wir vielleicht bei 170.000, 160.000. Also da hätten wir klar darunter gelegen. Nun ist es aber so, die Welt richtet sich nicht nach deutschen Absichtserklärungen. Und mehr ist diese Aussage eigentlich nicht, weil ja das Völkerrecht, das deutsche Asylrecht nicht angetastet werden soll. Das heißt, wenn sich die humanitäre Lage wieder verschlechtert, wenn die Abkommen mit der Türkei, mit den Mittelmeerländern scheitern, dann haben wir auf einmal mehr Flüchtlinge und dann hilft diese Absichtserklärung auch wenig.
Es ist eine Absichtserklärung. Also, oder was würde das bedeuten nach dem 220.000. Flüchtling in Deutschland?
Naja, dahinter steckt natürlich eine Politik, die jetzt schon seit Ende 2015 verfolgt wird. Die Bundesregierung hat versucht, durch Abkommen mit der Türkei, durch Abkommen mit nordafrikanischen Ländern, inzwischen auch mit Milizen in Libyen, versucht zu verhindern, dass Menschen auf das Mittelmeer gehen, in die Europäische Union einreisen. Das heißt, man tut alles, damit Menschen, die Schutz suchen, Europa gar nicht mehr erreichen. Das steckt eigentlich dahinter. Allerdings kann man das nicht über eine Zahl steuern, sondern man kann das über Politik steuern.
Schauen wir auf die nächste Zahl, die dort drin ist in dem Papier. Der Familiennachzug, der soll begrenzt werden auf maximal 1.000 Menschen pro Monat. Und er soll vor allem nur gelten für Ehen, die schon vor der Flucht bestanden. Er soll nur gelten, wenn keine Straftaten begangen wurden und nicht für Gefährder. Klingt erstmal vernünftig. Was sagen Sie als Experte?
Naja, dass es nur für Ehen gilt, die vor der Flucht bestanden haben, das ist sicher sinnvoll, damit es nicht massenhaft zu Ehenschließungen danach kommt. Alles andere, also 12.000 Personen, das ist natürlich sehr wenig, aber wir rechnen, es geht um die Menschen mit subsidiärem Schutz, dass dort etwa 70.000 Personen einen Anspruch haben. Wie will man diese 12.000 Personen dann pro Jahr auswählen? Das ist also sehr, sehr wenig. Und ich meine, man muss sehen, die Familie ist im Prinzip der Kern des sozialen Zusammenhalts. Wir wissen, dass Menschen, deren Familien in Heimatländern noch leben, viel mehr Depressionen haben, kränker sind, häufiger auffällig werden. Das heißt, der Stopp der Familiennachzug ist Gift für die Integration. Wir machen es den Menschen unnötig schwer und verschleppen damit die Integration in Deutschland.
Und man müsste ja irgendwelche Kriterien schaffen. Wenn man sagt, 70.000 haben einen Anspruch, aber nur 12.000 können ihn umsetzen, wie würde das in praktischer Politik funktionieren?
Also ich vermute, dass die Auslandsvertretungen der Bundesrepublik nur ganz wenig Termine den Menschen bereitstellen. Und dann wird es nach dem Prinzip gehen, first come, first use, also dass diejenigen, die zuerst kommen, den Zuschlag erhalten. Das ist alles andere als humanitär und gerecht.
Warum wäre es wichtig, dass mehr kommen als diese 12.000 aus Ihrer Sicht?
Es ist so, dass die Menschen, die hier leben, die meisten von ihnen werden länger hier leben, müssen sich sozial integrieren. Und das wird vernünftig nur funktionieren, wenn sie im Familienverband leben. Jeder, der mal getrennt von seiner Familie gelebt hat, freiwillig oder unfreiwillig, weiß, wovon da die Rede ist. Und gerade wenn die Familienangehörigen in Ländern leben, wo sie großen Risiken ausgesetzt sind, gesundheitlichen Risiken, Kriegsrisiken und ähnlichen, dann kann die Integration hier in Deutschland eigentlich nicht vernünftig funktionieren. Deswegen sieht im Grundsatz die Genfer Flüchtlingskonvention auch die Familienzusammenführung vor, wie auch das Grundrecht auf Familie im deutschen Grundgesetz.
Schauen wir auf die nächste Formulierung in diesem Sondierungspapier. Es soll ein modernes Migrationsrecht geschaffen werden. Der Zuzug von qualifizierten Fachkräften soll erleichtert werden. Also damit umschifft man das Wort Einwanderungsgesetz. Aber im Grunde genommen ist es genau das Gleiche, oder?
Ich vermute das. Ich glaube auch, dass diese Begriffe völlig nebensächlich sind. Was wir brauchen, ist in der Tat ein modernes Einwanderungsrecht für Arbeitskräfte. Es ist so, dass weit weniger als ein Zehntel der Menschen, die aus Drittstaaten nach Deutschland wandern, ein Aufenthaltsrecht für Erwerbszwecke bekommen. Und das ist deswegen schlecht, weil diejenigen, die auf anderen Wegen kommen, sehr, sehr niedrige Erwerbsquoten haben. Die liegen 20, 30 Prozentpunkte geringer als bei denen, die ein Aufenthaltsrecht für Erwerbszwecke haben. Einwanderungsländer wie Kanada, wie Australien, wie die USA erreichen Quoten von etwa 50%. Da müssen wir hin, wenn die Arbeitsmarktintegration gelingen soll, wenn wir volkswirtschaftlich profitieren wollen. Da gibt es enorm viel zu tun. Nur schweigt sich das Papier dort aus. Ich glaube nicht, dass die Dimensionen dieser Aufgabe wirklich erkannt worden sind. Das werden wir dann aber in der Gesetzespraxis sehen.
Ja, genau. Es ist halt noch kein Gesetzentwurf, sondern erstmal ein Sondierungspapier. Sind Sie mit der Richtung zufrieden?
Also ich glaube, im Bereich des ganzen Komplexes Flucht ist man den Herausforderungen nicht gerecht geworden. Da geht es aber ja um die großen Fragen, wie ermöglichen wir einen legalen Zugang in die Europäische Union, wie werden wir unseren humanitären Verpflichtungen gerecht, wie machen wir eine vernünftige Fluchtursachenbekämpfung. All diese Sachen sind nur am Rande angesprochen worden. Da greift das Papier viel zu kurz. Es macht die Integration von Flüchtlingen nicht leichter, es macht sie außerordentlich, macht sie dazu noch sehr viel schwerer. Die Asylverfahren sollen in Zentren gemacht werden, soll nur Sachleistung geben. Also vieles, vieles wird die Integration in Deutschland schwerer machen. Dort werden wir also Rückschritte erleben und keine Fortschritte. Im Bereich des Einwanderungsrechts und im Blick auf die Arbeitsmigration müssen wir abwarten. Da kann möglicherweise was Neues bei rauskommen. Das wird die Legislaturperiode zeigen.
Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Herzlichen Dank. So also will uns die GroKo 4 beruhigen, uns die Angst vor der Zuwanderung nehmen. Die Schlange K konnte es nicht besser.
Sei zur Freundschaft bereit. Wir sind Freunde für alle Zeit.
Für alle Zeit.
Und wenn du hilflos draußen liegst, wer öffnet dir dann die Tür?
Dieser Freund ist hier.
Oh, das war noch nicht die Schlange K, sondern die Gaia aus dem Dschungelbuch. Auch wunderbar. HR2 Kultur, der Tag, alles wird gut. GroKo, die vierte. Es wäre ja schon die dritte große Koalition unter der Führung von Angela Merkel. Man kennt sich schon lange. Wenn es erstmal kommt, dann, tja, dann kommen auch zum Beispiel auch diese Themen auf uns zu.
Die Bürgerversicherung war das Lieblingsprojekt der SPD und wird ein unerfüllter Traum bleiben. Denn hier haben die Sozialdemokraten nichts erreicht. Dabei war es viele Jahre ihr zentrales Anliegen und eigentlich auch ihre Bedingung für den Erfolg der Sondierungsgespräche, eine einheitliche Krankenversicherung für alle zu schaffen. Nach Vorstellung der SPD sollte damit das Ende der teuren Zusatzbeiträge eingeläutet werden, das Ende der privaten Kassen, das Ende der Zweiklassenmedizin. Aber CDU und CSU sahen und sehen das bekanntlich anders und waren bei der Sondierung nur zu kleinen Zugeständnissen bereit. Immerhin, auf der Habenseite steht für die SPD nun, dass die Parität bei den Krankenkassenbeiträgen wieder gelten soll. Das heißt, die Beiträge sollen wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden. Die sogenannte Parität war im Jahr 2005 aufgegeben worden. Seither hatten die Arbeitnehmer knapp 1% ihres Beitragssatzes allein zu tragen. Dann kam 2013 die Verschärfung. Übrigens ausgerechnet in der damaligen Großen Koalition mit der Zustimmung der SPD. Damals verständigte man sich darauf, die Arbeitgeberbeiträge bei etwas über 7% einzufrieren und alle Kostenerhöhungen allein den Arbeitnehmern aufzubrummen. Damit ist nun Schluss. Für die Arbeitgeber wird es nun also nach einer langen Pause wieder teurer. Die Arbeitnehmer werden entlastet.
Alexander Göbel über die Pläne der Großen Koalition im Gesundheitswesen. Wir wollen dies vertiefen mit Professor David Matusiewicz. Er ist Direktor des Instituts für Gesundheit und Soziales an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Essen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Aus Ihrer Sicht, ist das nun ein guter Ansatz für die nächsten Jahre?
Naja, also nach 5 Tagen Sondierung war es jetzt nicht gerade so der Big Bang. Das muss man ja zugeben, eher eine Rolle rückwärts. Also wir haben das ja gerade schön historisch zusammengefasst. Man kann sogar sagen, wir sind zurück ins Jahr 1951, als die Parität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern das erste Mal eben aufgetan kam. Übrigens, letztes Jahr hatten wir 300 Jahre Betriebskrankenkassen. Also die Idee, dass die Gesundheitskosten durch Finanzierung Arbeitnehmer, Arbeitgeber bestehen, das gibt es schon seit Jahrhunderten. Also von daher sprechen wir jetzt über diese 3 Zeilen in dem Sondierungspapier jetzt über nichts Neues. Dann kam über diese ganzen Gesetze letzten Jahre eben das Thema Sonderbeitrag, Zusatzbeitrag. Also in der Tat ist es so, wenn jemand zum Beispiel jetzt 2000 Euro verdient, zahlt er jetzt aktuell bei 1,0 Zusatzbeitrag rund 20 Euro. Ökonomen schätzen, im Jahr 2020 wird es zwischen 1,8 und 2,4%, also rund bis zu 48 Euro, die sich jetzt beide teilen. Bundeskanzlerin Merkel hat das eigentlich ganz gut heute mit Geben und Nehmen in einem anderen Zusammenhang erwähnt. Aus meiner Sicht ist es linke Tasche, rechte Tasche, weil Studien auch zeigen oder Ökonomen auch sagen, es ist eigentlich egal, wie viel der Arbeitgeber der Arbeitnehmer bezahlt. Am Ende zahlt der Arbeitnehmer, weil kurzfristig haben wir einen Einspareffekt durch die geringeren Beiträge, aber mittelfristig durch Verhandlungen der Löhne wird der Arbeitgeber sich das wieder zurückholen vom Arbeitnehmer.
Leider ist die Telefonqualität nicht sehr gut, aber ich habe verstanden, für die Arbeitnehmer ist es erstmal gut, weil man Geld spart, aber mittelfristig bringt es nichts.
Ja, richtig, genau, weil der Arbeitgeber sich das zurückholt über die geringeren Löhne, Lohnentwicklung der nächsten Jahre.
Von der Bürgerversicherung ist gar keine Rede mehr in diesem Papier und das war ja der SPD immer eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Finden Sie das jetzt gut oder schlecht, dass dieses Thema unter den Tisch gefallen ist?
Ja, also die Diskussion war in den letzten Tagen ziemlich politisch aufgeladen. Dieser euphemistische Begriff Bürgerversicherung, kann man sagen, das war eben ein Thema, das sehr viele Mythen und Ideologien geprägt war. Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt ja auch so ein Kontinuum zwischen Privatversicherung, freier Markt, Patientensouveränität und auf der anderen Seite nationalen Gesundheitsdienst in Großbritannien mit einem eher Staatsapparat. Und wir in Deutschland sind mit der Sozialversicherung quasi in der Mitte davon. Und das war jetzt auch nicht überraschend. Und es war ja oder ist vielleicht auch eine gefühlte Zweiklassenmedizin, die damit irgendwie geheilt werden sollte. Und heute haben wir eher eine Zweiklassenfinanzierung. Also von daher war eigentlich klar, dass es eine Politik der kleinen Schritte gibt und nicht die Big Bang-Lösung.
Also nicht den großen Wandel jetzt von dem jetzigen System zum Prinzip der Bürgerversicherung. Kann man denn sowas eigentlich schrittweise einführen oder geht das gar nicht? Muss man reinen Tisch machen, wenn man wechseln wollte?
Also man kann sowas auch schleichend machen über Jahrzehnte. Wenn man sagt zum Beispiel, es gibt ja in der PKV keine Neuverträge mehr, sondern es gibt keine alle, die noch im System sind, die bleiben bis zum Schluss im System. Sowas kann man als Parallelsystem natürlich lange fahren. Allerdings stellt sich die Frage, in einem System, wie wir es heute haben, das ja einigermaßen technisch ausgereift ist durch den mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleich und den ganzen Adjustierungen der letzten Jahre, ob das so das große Thema ist, was unser Gesundheitssystem wirklich voranbringt.
Das heißt, Sie sind gar nicht so traurig, dass das Thema gar nicht kommt?
Nö, also aus meiner Sicht ist das ein Thema, Finanzierung, wer zahlt. Wir haben noch die Ausgabenseite, die damit gar nicht betrachtet wird. Und schon gar nicht die Versorgung, was für die Menschen sicherlich ein wichtigeres Thema ist.
Was hätten Sie denn als Gesundheitsökonom noch in so ein Regierungsprogramm geschrieben?
Ja, also man sieht schon, dass die Politik sich schon Gedanken macht über das Thema Pflegefamilienbereich, das Thema ambulante stationäre Versorgung ist ein Thema. Aber was mir ein bisschen fehlt, sind die Effizienzreserven, die durch die Digitalisierung noch zu heben sind. Wir haben heute noch ein System, das ziemlich lahm ist, das ungefähr 10 bis 15 Jahre hinter dem Handel hinterhängt, was Digitalisierung angeht. Und hier lange Wartezeiten, Schnittstellenprobleme. Ich glaube, hier kann man noch sehr viel rausholen, damit der Patient überall eine ziemlich schnelle, ziemlich kompetente Versorgung sichergestellt bekommt. Und die Systeme wie elektronische Gesundheitskarte, elektronische Gesundheitsakte, das eben sind die Zukunftsfelder, die auch einen spürbaren, merklichen Nutzen für den versicherten Bürger bedeuten.
Das heißt, Sie glauben, Digitalisierung ist ja so ein Modewort, das sagt jeder gerade gerne, aber dadurch könnte man im Gesundheitssystem wirklich große Fortschritte erreichen?
Ja, auf jeden Fall. Das zeigen jetzt mittlerweile erste Modellprojekte. Wir haben den Innovationsfonds, der Projekte fördert, und wir sehen noch sehr viele Probleme, die jetzt heute da sind. Warum? Weil die Systeme nicht vernetzen. Man kann in anderen Ländern, wie zum Beispiel Estland, sehen, wo die Behörden, die Kommunen, die Gesundheitsversorgung, alles miteinander vernetzt ist, dass das wunderbar funktioniert. Und da kann ich mir zum Beispiel als Bürger alle 24 Stunden so eine Art Kontoauszug holen und weiß ganz genau, was gemacht wurde, was abgerechnet wurde. Und allein diese Transparenz führt zu mehr Systemverständnis und zu einer besseren Versorgung.
Estland als Vorbild für das deutsche Gesundheitssystem. Professor David Matusiewicz, Direktor des Instituts für Gesundheit und Soziales an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Essen. Vielen Dank.
Ich bin der König im Affenstaat, der größte Klettermax. Spring ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und trollen durch die Stadt. So ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben hier satt. Oh, du wie du, ich wäre gern wie du. Ich möchte gehen wie du, stehen wie du. Du wirst schon sehen, sogar ein Gänserich, ein Sonnenstich.
Kann so sein wie ich.
Komm her, mein Süßer.
Ein Mückenstich kann so sein wie ich.
Noch einmal, ja, hört nur auf mich und ihr seid wie ich. Sieh der Wappen, 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 Duden, Daten, Daten, Daten.
HR2 Kultur, der Tag, alles wird gut, GroKo, die vierte. Nun ja, alles dann vielleicht eben doch nicht. Einen wichtigen Aspekt zeigt uns jetzt Anne Bayer.
Es ist ein schlechter Tag für das Klima. Was bereits vor ein paar Tagen durchgesickert war, wurde nun bestätigt. Das Ziel, den Kohlenstoffdioxidausstoß der Bundesrepublik bis 2020 zu verringern, wurde, wenn auch nicht völlig aufgehoben, so zumindest verschoben. Geplant und im Klimaschutzplan festgehalten war, Deutschland sollte 40% weniger Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 verursachen. Dieses Ziel ist nun in weitere Ferne gerückt. CDU, CSU und SPD haben sich zwar darauf verständigt, die Lücke zum Klimaziel für 2020 so weit wie möglich zu schließen. Dazu solle bis Ende des Jahres ein Zeitplan für den Kohleausstieg festgelegt werden. Im Klartext heißt das aber, wenn der Ausstieg aus der Kohleenergie verschoben wird, kann das Klimaziel bis 2020 nicht eingehalten werden. Denn dazu wäre es nötig, so schnell wie möglich die dreckigsten Kohlekraftwerke abzuschalten. Schon bei den Verhandlungen der Jamaika-Sondierer war dies einer der großen Streitpunkte zwischen Grünen, FDP und Union. Nun haben sich CDU und CSU mit ihren Vorstellungen zu einer schrittweisen Annäherung an das Klimaziel durchgesetzt. Die SPD-Unterhändler haben diesem Plan zugestimmt. Trotz Kritik aus den eigenen Reihen und ungeachtet aller Warnungen von Klimaschützern und der Opposition. Was jedoch auch Konsens bei den Sondierern ist, die erneuerbaren Energien sollen ausgebaut werden. Vorgesehen ist ein Anteil von 65% erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bis 2030. Das ist ein Fortschritt. Bislang waren 55-60% bis zum Jahr 2035 angestrebt. Hierzu soll verstärkt in Wind- und Photovoltaikenergie investiert und die Aufnahmefähigkeit der Netze weiter verbessert werden.
Die GroKo und die Klimapolitik. Wir wollen noch ein weiteres Politikfeld unter die Lupe nehmen. Auch Ulrich Jasper hat dieses Sondierungspapier heute bereits aufmerksam gelesen. Er ist der Bundesgeschäftsführer in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Unsere Sendung heißt ganz mutig, alles wird gut. Haben Sie denn was Gutes gefunden in dem Papier aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist schon einiges Gutes drin als Absichtserklärungen. Es soll eine Nutztierstrategie kommen. Die Verbraucher sollen über ein Tierwohllabel auch erkennen können, wenn Fleisch aus besonders artgerechter Tierhaltung stammt. Auch die Brüsseler EU-Gelder sollen umverteilt werden, anders eingesetzt werden. Wobei all das doch noch sehr allgemein formuliert ist, so dass es letztendlich darauf ankommt, was wird nun im Koalitionsvertrag denn endgültig stehen.
Das Tierwohl-Label halten Sie für einen Fortschritt. Viele kritisieren ja auch und sagen, das sei ein Fake-Label, das bringt alles gar nichts. Das sehen Sie anders?
Also man kann kritisieren zu Recht, dass es keine verpflichtende Kennzeichnung ist und dieses freiwillige Label, was jetzt kommen soll, wird nicht kennzeichnen, wenn etwas nur dem gesetzlichen Standard genügt. Das ist ausdrücklich so festgelegt. Das ist ein Manko. Wir kennen ja alle die Kennzeichnung bei den Eiern. Das ist dann 0123 und die Ziffer 3 steht für die Käfighaltung, die noch erlaubt ist. Aber das, weil eben auf den Eiern diese Zahlen stehen und wir als Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, was dahinter steckt, kaufen wir kein Ei mit 3, sondern wir kaufen das Bio-Ei, das hat 0, oder wir kaufen wenigstens das Freiland-Ei mit der Ziffer 1. Also diese Logik wird nicht übertragen auf das Fleisch und auf Milch, das ist ein Manko. Positiv bewerte ich trotzdem, dass es überhaupt in eine Kennzeichnung geht. Bundesminister Schmidt, der ja noch im Amt ist, geschäftsführend, hat kurz vor der Wahl erst Vorschläge dafür vorgelegt. Die waren unzureichend. Also es kommt jetzt eben auch darauf an, dass auf die Tube gedrückt wird. Wir müssen endlich Klarheit schaffen im Markt für tiergerecht erzeugte Lebensmittel.
Wir hatten einen ganz großen Streit, wo Sie gerade den Landwirtschaftsminister Schmidt ansprechen, über Glyphosat. Er hatte in Brüssel zugestimmt gegen den Willen der Umweltministerin. Und jetzt lese ich hier in dem Papier, glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel sollen deutlich eingeschränkt werden, mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich in Deutschland zu beenden. Das dürfte Sie freuen, oder?
Ja, das ist erstmal eine positive Aussage, dass wir rauskommen aus dieser Diskussion pro und contra Glyphosat. Es wäre am besten gewesen, in Europa einheitlich auszusteigen. Dann wären für alle Landwirte, als für alle Bauern die Regeln in Europa einheitlich. Jetzt, weil der Bundesminister Schmidt in Brüssel für die Verlängerung zugestimmt hat, haben wir jetzt die Schwierigkeit, dass wir zu Hause in Deutschland versuchen müssen, jetzt irgendwie einen Kompromiss zu schließen. Es ist eben doch zu befürchten, dass der Bundesminister Schmidt hier nur die Privatgärtner ausschließen will aus dem Glyphosat, aus der Anwendung von Glyphosat. Und er will, so ist eben schon zu lesen, in der Landwirtschaft nur beschränken den Einsatz, den völlig überflüssigen Einsatz kurz vor der Ernte. Also bisher wurde Glyphosat das sogar eingesetzt, um kurz vor der Ernte das ganze Getreide oder die Kartoffeln tot zu spritzen, gezielt tot zu spritzen, um sie einheitlich abzusterben. Das ist natürlich völlig irrwitzig und wenn man es aber nur dort verbietet, in Deutschland, ist es eigentlich unzureichend. Die Herausforderungen sind größer. Wichtig ist, dass in dieser Vereinbarung, in der Sondierungsvereinbarung jetzt drinsteht, dass eine Ackerbaustrategie entwickelt werden soll. Denn wir müssen ja nicht nur beim Glyphosat, sondern auch bei anderen Pflanzenschutzmitteln eigentlich deutlich weniger einsetzen. Also hier ist auch wieder viel zu tun. Das Papier bleibt da aber unkonkret. Auch hier heißt es, wir müssen da noch sehr wachsam sein und die Koalitionspartner, wenn sie denn zusammenkommen, noch mächtig treiben.
Wo Sie bestimmt auch aufmerksam geworden sind, ist der Satz, dass der gesellschaftliche Wandel in der Landwirtschaft finanziell gefördert werden soll. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
Ja, das kann vieles bedeuten und nichts. Es kommt eben darauf an, wichtig ist, also wir stehen jetzt vor einer Reform der europäischen Agrarpolitik. Aus Brüssel kommen jedes Jahr 5 Milliarden Euro an Direktzahlungen nach Deutschland für die landwirtschaftlichen Betriebe. Bisher wird das Geld einfach ausgegeben pro Hektar. Für jeden Hektar gibt es eine Summe von knapp 290, also 300 Euro. Egal, was der Landwirt oder die Landwirtin auf der Fläche und im Stall macht. Die Gesellschaft fordert aber doch erhebliche Veränderungen oder das Beibehalten von positiven Wirkungen, positiven Leistungen, die landwirtschaftlichen Betriebe schon erbringen. Also notwendig ist, diese Gelder aus Brüssel zu vergeben, gebunden an solche Leistungen, die die Gesellschaft honorieren will und für richtig erachtet. Da wird das Papier, das Sondierungspapier wieder sehr allgemein und hält sich zurück. Also auch hier eine, ja, man kann sagen, positive Ankündigung, aber da muss jetzt müssen auch Taten folgen.
Einige Dinge sind dann doch recht konkret. Zum Beispiel der Satz, wir werden Lücken in den Haltungsnormen im Tierschutzrecht schließen und das Töten von Eintagsküken werden wir beenden.
Ja, das ist dringend notwendig. Das verspricht die Bundesregierung, die alte Bundesregierung, die ja jetzt möglicherweise die neue ist, aber auch schon seit ein paar Jahren. Da heißt es dann immer, wir steigen aus und wir steigen aus, aber sie steigen eben nicht aus. Also das ist eher ein Beispiel, dass Worte allein in solchen Vereinbarungen noch keine andere Politik bedeuten. Wichtig ist, dass da eben anders gehandelt wird.
Denn da sprechen natürlich auch ganz eindeutige wirtschaftliche Interessen gegen. Wenn man Tausende, Hunderttausende männlicher Küken nicht mehr töten darf, was macht man mit denen? Und die Sorge ist, dass diese Betriebe dann ins Ausland abwandern. Vielleicht auch eine berechtigte Sorge?
Ja, die Sorge ist berechtigt. Deswegen muss man das Verbot verbinden mit einer gezielten Unterstützung für die Betriebe, die dann die männlichen Brüderküken eben nicht schreddern, sondern mästen, großziehen und uns dann anbieten. Wir wollen ja raus aus dieser aus diesen Küken töten, nicht nur in Deutschland, sondern wir müssen insgesamt raus in Europa. Also nützt es nichts, wenn wir diese Produktion verlagern. Wir müssen die Betriebe eben gezielt unterstützen. Und dafür braucht es zusätzliche Gelder. Da ist dieses Papier dünner als das Jamaika-Papier. Das Jamaika-Papier hatte 1 Milliarde Euro für solche tierwohlbezogenen Maßnahmen, Verbesserungen der Tierhaltung vorgesehen. Hier in diesem Papier sind jetzt nur 450 Millionen pro Jahr, also deutlich weniger. Ja, das ist eigentlich grundsätzlich zu kritisieren, dass da der offenbar die Verhandlungspartner der Mut verloren hat oder sie haben eben andere Prioritäten gesetzt. Das wäre schade.
Eines fällt mir gerade auf, wir reden über Küken, wir reden über Glyphosat, wir reden über Dünger, aber wir haben noch gar nicht über die Landwirte geredet.
Ja, das ist wirklich ein Stück aus dem Dollhaus, dass in diesem Absatz oder in dem Kapitel über Landwirtschaft eben viel über Landwirtschaft geredet wird, aber an keiner Stelle tauchen die Landwirte und Landwirtinnen, die Bauern und Bäuerinnen selbst auf. Noch nicht mal die landwirtschaftlichen Betriebe werden genannt. Also es wird über die Landwirtschaft gesprochen und die eigentlichen Akteure, die Menschen, tauchen nicht auf. Ich hoffe mal, dass das kein schlechtes Omen ist für die nächsten 4 Jahre Regierung in Berlin.
Heißt das, Sie als Vertreter der bäuerlichen Betriebe trauern Jamaika immer noch nach? Hätten Sie das lieber gehabt?
Jamaika war in der Agrarpolitik eine Chance, die sehr konträren Positionen einerseits der Bauernverband nah an der CDU, CSU, andererseits die Grünen nah an Umweltverbänden, Tierschutzverbänden, bäuerlichen Organisationen. Also hier in dieser aus dieser Frontstellung herauszukommen, alle an einen Tisch zu holen, zu drängen, zu zwingen und zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Diese Dynamik haben wir jetzt im Agrarbereich möglicherweise nicht. Das wird sich eben zeigen, was auch die Koalitionsverhandlungen noch dort bringen. Im im Papier von Jamaika stand ein klares Bekenntnis. Wir wollen die Vielfalt der landwirtschaftlichen Betriebe, der Familienbetriebe erhalten. Wir wollen stärker die Fördermittel auf bäuerliche Betriebe, auf tierhaltende Betriebe lenken, weg von großen Ackerbaubetrieben, von reinen Landspekulanten. All das findet sich in diesem Papier nicht mehr, kein Wort davon. Also auch hier heißt es für die gesellschaftlichen Akteure weiterhin Druck machen. Deswegen werden wir auch am 20. Januar in Berlin demonstrieren für eine andere Agrarpolitik, denn die alte Agrarpolitik haben wir satt.
Das war Ulrich Jasper von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Vielen Dank.
Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir, langsam, Bursche, schlafe sanft, süß und fein, will ein Schutz, Engel sein, hör auf mich. glaube mir. Augen zu, vertraue mir.
Da war sie jetzt, also die Schlange K. Und wir wollen jetzt bitte nicht darüber spekulieren, für welche Politikerin der Großen Koalition die Schlange steht, die ihre Opfer mit ihren großen Augen immer ruhig stellt, bis sie ins Koma fallen. Alles wird gut. GroKo, die Vierte. Stefan Andres Kastorf ist der Chefredakteur des Tagesspiegels in Berlin. Schönen guten Abend.
Ja, grüß Gott. Mogli ist hier.
Genau. Sie haben ja schon viele politische Papiere auf Ihrem Schreibtisch gehabt und analysiert. Schauen wir auf dieses. Was taugt dieses Sondierungspapier? Ist es aus Ihrer Sicht ein gutes Papier?
Ja, ich habe eben zuhören dürfen und muss sagen, der Grad an Detaillierung ist schon enorm. Jetzt seien wir doch mal froh, dass ein Sondierungspapier als Grundlage für, sagen wir, Koalitionsverhandlungen oder mindestens Gespräche davor liegt, dass sich mindestens blicken lassen kann. Natürlich hat es Schattenseiten. Aber nachdem wir die Jamaika-Verhandlungen erlebt haben mit 237 offenen Punkten oder mindestens Spiegelstrichen oder Unvereinbarkeiten, wie es jedenfalls von der FDP behauptet worden ist, streichen wir 200, dann bleiben immer noch genügend übrig. So ist es dann doch so, dass ich dieses Papier im Wesentlichen sehen lassen kann.
Das heißt, also, Sie finden es besser als das, was Jamaika vorlegen wollte und gar nicht geschafft hat?
Naja, was hat uns denn Jamaika vorgelegt, was sie hätten schaffen können? Darin liegt ja das Problem. Wenn ein Partner in keinem Falle das will, was die anderen wollen und das dann auch wechselseitig immer jeweils ein Partner ist, dann kann man nicht davon reden, dass da von Erfolg auch nur die Spur gewesen wäre. Hier ist es so, dass offenkundig zwei Gruppen, also die Union und die SPD, versucht haben, das Signal zu setzen, dass sie als drei Wahlverlierer, nicht wahr, vom vergangenen September, die wirklichen Nöte der Bürger begriffen haben. Dazu gehört, um das mal eben kurz als Dimension des Geschehens deutlich zu machen, die Verzweiflung in einem abgehängten ländlichen Raum zu leben, der Zorn über eine marode Bildungsstruktur, die ja praktisch alle Eltern vor Augen haben, die ja auch nur durch eine Kooperation von Bund und Ländern verbessert werden kann. Dann der fehlende öffentliche Nahverkehr, die Mängel in der Verkehrsinfrastruktur, die Ängste vor unkontrollierter Einwanderung, egal ob man das jetzt übertrieben findet oder nicht, sie sind vorhanden. Das Bangen, ob im Alter das Geld noch zum Leben reicht, ob Wohnen bezahlbar bleibt, der Wunsch nach einer, ja nicht nur in Reden vorhandenen Familienpolitik, das Gefühl, dass ein bisschen gerechter zugeht, dass die Pflege behandelt wird. All das findet sich auf 28 Seiten, nicht 280, sondern auf 28 Seiten. Ja, da ist noch was nachzuverhandeln. Also bei der Pflege, was ist zum Beispiel die Untergrenze, wenn man wissen will, wie viel Pflegepersonal in den Abteilungen der Heime ist. Aber immerhin, es ist ein soziales Papier. Es wird viel mehr Geld in Pflege und Gesundheit fließen. Die paritätische Finanzierung ist doch nicht schlecht. Die Familienförderung wird immer besser. Das Recht auf Ganztagsbetreuung in der Schule, der Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit, Solidarrente, Renten werden wenigstens etwas lebensnäher. Die Grundrente liegt deutlich über der Grundsicherung. Mehr, viel mehr Kindergeld, Kinderrechte im Grundgesetz. Also sagen wir mal so, es ist nicht nichts. Der Rest muss tatsächlich, wo der Schatten liegt, muss da noch Sonne rein, da muss noch verhandelt.
Wie sozialdemokratisch ist dieses Papier?
Na, ich will mal sagen, dass beide Seiten deutlich zu machen versucht haben, nochmal, dass hier Profis am Werk sind. Und wenn die Sozialdemokraten etwas sind, dann sind es ja Gremien- und Spiegelstrichpolitiker. Die wissen schon, worauf es ankommt und sie sind tatsächlich verlässliche Mitregierungspolitiker. Das ist deutlich geworden. Hier wollen zwei klar machen, wir haben verstanden, es ist ein Arbeitsauftrag an uns und ich glaube, dass, und das sind ja keine kleinen Punkte, aber dass die Summe dieser nicht gerade kleinen Punkte nachher zu großer Politik führen kann, wenn verstanden worden ist, dass sie nicht warten dürfen, sondern dass sie es anpacken müssen und wirklich zu tun haben, was sie da sagen. Also sie sagen, was sie tun und müssen tun, was sie sagen. Meine These: Die Sozialdemokraten sind bei der vergangenen Wahl nicht dafür abgestraft worden, dass sie in der Großen Koalition waren, sondern sie sind für zwei Dinge abgestraft worden. Rede dich nicht selber schlecht, wenn du eigentlich meinst, dass du ganz gute Leistungen vollbracht hast. Also sie haben die Große Koalition und damit sich selbst schlecht geredet. Warum soll ich denen die Stimme geben? Das Zweite ist, dass sie einen schlechten Wahlkampf gemacht haben. Der war nicht modern, ich meine jetzt nicht die Plakate, sondern sie haben keine Algorithmen eingesetzt, sie haben keine Penetration der Leute, der Klientel betrieben, die sie ja vielleicht kriegen könnten. Da kann man aus Amerika eine Menge lernen. Barack Obama ist wiedergewählt worden, weil all die modernen Mittel eingesetzt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn sie gute Politik machen und nicht anfangen, schlecht über sich selbst zu reden, dann kann es gelingen, auch in einer neuen. Ich sage nicht, dass es gelingen wird. Ich sage nicht, dass es schon durch ist. Ich sage nur, dass die Anlage da ist, dass nachher am Ende einer Legislaturperiode, so sie denn von den beiden bestritten werden sollte, Vertrauen zurückgewonnen ist.
Das ist ja alles noch lange nicht durch, denn es gibt ja noch ein paar Hürden. Also als nächstes kommt der SPD-Sonderparteitag nächstes Wochenende. Wie schätzen Sie die Stimmung in der SPD ein?
Also die SPD ist ja begabt in Synopsen. Es wird erreichte Punkte geben und sagen wir mal nicht erreichtes. Ja klar, der Mindestlohn ist nicht angehoben worden und die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht abgeschafft und so. Ja, ich könnte jetzt ganz, ganz, ganz tief ins Detail einsteigen. Da gibt es immer noch Sachen, die nicht erreicht sind. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wer alles gegen eigentlich eine Neuauflage der Großen Koalition waren. Schwesig, Schäfer-Gümbel, Kohnen aus Bayern und etliche andere aus der ersten Führungsebene waren dagegen. Haben gesagt, wir machen jetzt lieber Neuwahlen, als dass wir uns in eine weitere, in eine neue große Koalition begeben. Und haben wir was gehört? Nein. Ich glaube, die Hürde hat haben Martin Schulz und Andrea Nahles schon genommen.
Ja, aber die Jusos laufen zum Beispiel ja gerade amok. Ja, Jusos-Chef
aber Kevin. Mit Verlaub, die machtvolle Organisation der Jusos ist nicht machtvoller als das, was die Partei bei 600 Delegierten auf einem Parteitag aufzubieten hat. Wenn Mike Groschek, der NRW Anführer der Sozialdemokraten, sich hinter dieses Papier stellt, wenn Malu Dreyer, der Liebling der Partei, die ja in einer ganz anderen Konstellation regiert, wenn die sagt, damit kann ich leben, ich sage Ihnen voraus, dann wird es gemacht. Außerdem eines noch, Sie fragten mich, wie sozialdemokratisch ist es? Es ist ein soziales Papier und wenn man es ganz zugespitzt sagen wollte und tief ins Detail geht, dann ist es ein Koalitionspapier zwischen der SPD und der CSU. Wo die CDU da auftaucht, das muss ich mir noch raussuchen. Es ist auf der einen Seite die Sozialdemokratie und auf der anderen Seite die christlich-soziale Union. Man darf nicht vergessen, bei allem Erratischen, das ihn umweht, Horst Seehofer ist ein Sozialpolitiker. Er hat begonnen als Staatssekretär im Arbeitsministerium unter Norbert Blüm, war immer sozial gesinnt, war VdK-Präsident von Bayern und wollte immer soziale Politik machen. Der weiß schon auch, wie soziale Politik geht.
Aber ich frage mich, wie können die zusammen regieren, wenn die sich schon bei so einem Sondierungsgespräch bis aufs Messer fetzen und die eine ganze Nacht brauchen, um sich überhaupt mal zu einigen? Haben die atmosphärisch die Grundlage, wirklich eine langfristige Regierung zu bilden?
Naja, es hat sehr lange gedauert, aber jetzt noch einmal, immer wollen wir es in Dimension des Geschehens, Hierarchie der Argumente. Jetzt gucken wir mal, wie lang die Jamaika-Sondierung gebraucht haben und was rausgekommen ist. Bedauerlicherweise kann man sagen, kein Experiment. Jetzt haben die eine Nacht, einen Tag und eine Nacht mal zusammengesessen. Ja, ich kann nur sagen, wir nehmen das so einfach hin. Es ist schon auch so, dass das, was sie da machen wollen, schon auch große Projekte sind. Und das ist nicht mal ebenso gemacht. Das ist eine Sondierung gewesen. Dafür muss ich sagen, sind Sie schon sehr detailreich. Gut, Sie haben jetzt nicht die Rolle der Landwirte in einer modernen Gesellschaft von morgen definiert. Das habe ich eben gehört. Das stimmt. Nur, was haben wir erwartet? Dass innerhalb von einer Nacht und einem Tag ein komplett ausgehandelter Koalitionsvertrag vorliegt? Und das bei diesen doch je unterschiedlichen Partnern, die natürlich daran zu leiden haben, dass sie die einen bei 30%, die anderen bei 20% stehen. Die sind natürlich auch sehr verwundet und natürlich muss jeder auf sich selber achten. Und dazu noch die CSU, die um ihre absolute Mehrheit in Bayern bangen muss. Mit einem angeschlagenen, will ich mal sagen, Ministerpräsidenten, was die Umfragen angeht. Verstehen Sie, das ist auch noch psychologisch interessant. Dafür, ja Gott, da haben die ja noch gerade so gelächelt, dafür war es ja noch harmlos. Also ich hätte mir vorstellen können, dass sie auseinanderlaufen und sagen, mit denen will ich jetzt aber auch gar nichts mehr zu tun haben. Nein, auch ein Martin Schulz war bereit, nachdem er mehrmals gesagt hat, es wird keine große Koalition mehr geben, gewissermaßen seine Worte mit der Currywurst aufzuessen und dann doch nochmal an solchen Sachen hier zu arbeiten, wie sie uns vorlegen.
Stefan Andreas Kastorf, Chefredakteur des Tagesspiegels in Berlin. Herzlichen Dank. Das war der Tag für heute. GroKo 4.0. Alles wird gut. Naja, das wäre vielleicht auch zu einfach gewesen. Mein Name ist Uwe Berndt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Motto, ein schönes Wochenende. Und das hier ist vielleicht das Motto dann für die weiteren Verhandlungen.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Fleck.